NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Die Angst über mögliche Folgen des Brexits wächst bei vielen Menschen, auch in der Wissenschaft. Was könnte die Entscheidung Großbritanniens für die europäische Forschung bedeuten? Darüber werden wir berichten. Und in unserem Schwerpunkt geht es um Fremdsprachen, von denen in Deutschland inzwischen viele und ganz unterschiedliche gesprochen werden. Für manche Menschen, die hier leben, ist ja auch Deutsch noch eine Fremdsprache. Wie lassen sich die Sprachen einfach und effektiv lernen? Und kann der Zuwachs an Fremdsprachen auch einen Nutzen für unser Land haben? Diesen Fragen werden wir auf den Grund gehen. Ein weiteres Thema? Es gibt bald einen neuen Hilfsarbeiter für die Landwirtschaft. Er heißt Bonnie Robb. Sein Name verrät es schon. Es ist ein Roboter. Und zwar einer, der den Landwirten das Unkraut jäten abnehmen kann. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Der Brexit kommt. Die Entscheidung, in Großbritannien aus der Europäischen Union auszutreten, ist gefallen und wird Konsequenzen haben. Darunter auch welche, über die sich inzwischen auch Wissenschaftler Sorgen machen. Forschungseinrichtungen in unserer Region könnten bald direkt davon betroffen sein. Ein Beispiel dafür ist möglicherweise das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Die dort arbeitenden Wissenschaftler befürchten einige Veränderungen. Carmen Wojcik berichtet.
Es ist tatsächlich so. 90% der bisher bewilligten EU-Projekte am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig laufen mit britischer Beteiligung. Zudem ist rund ein Dutzend Projekte geplant und bereits in der Bewilligungsphase. Das zeigt, wie eng und wichtig die Zusammenarbeit für beide Seiten ist, sagt Birgit Gerstl vom Helmholtz-Zentrum. Sie unterstützt wissenschaftliche Mitarbeiter bei der Beantragung von Drittmittelprojekten.
Was natürlich passiert, wenn jetzt Brexit da ist und jeder malt sich Horrorszenarien aus, wie wird es zukünftig sein? Und da sehe ich schon Folgen, weil diese Unruhe, kann ich denn britische Partner noch mit ins Konsortium nehmen? Wie sieht das aus bei langfristigen Projekten? Und ich glaube, allein diese Unruhe und auch dieser europäische Forschungsraum, der damit ja etwas bricht, hat vielleicht auch eine Sogwirkung in andere Länder, aber das bringt eine Unruhe und das wird schwierig sein, da eine Lösung zu finden.
Würden britische Partner künftig nicht mehr antragsberechtigt sein, könnten viele etablierte Forschungspartnerschaften wegfallen. Die einzige Möglichkeit, auch weiterhin so eng wie bisher zu kooperieren, seien Sonderregelungen, zum Beispiel für den Aufenthalt von deutschen Forschern in einem Nicht-EU-Land. Es müssten völlig neue Regelungen vereinbart werden, sonst wäre eine individuelle Förderung nicht mehr möglich, sagt Gerstl.
Wir sind zum Beispiel in einem Marie Sodowska Innovation Training Network mit ganz vielen britischen Partnern, schottischen Partnern und eben natürlich mit anderen Partnern verbandelt, Österreich, Portugal, Dänemark. Sie sind da also alle zusammengekommen und das sind so Trainingnetzwerke, das koordinieren wir jetzt auch sogar, das HZI, wo Doktoranden ausgebildet werden. Na, bei laufenden Projekten wird vermutlich gar nichts passieren. Die Zusagen sind gemacht, es gibt einen Bestandsschutz, Schluss. Natürlich wird man sich zukünftig fragen, können wir jetzt hier britische Partner mit dazu nehmen?
Um dabei zu bleiben, könnte sich Großbritannien mit Geldern aus dem eigenen nationalen Topf an EU-Projekten beteiligen. Allerdings,
man muss sich auch vor Augen führen, dass eigentlich im Forschungsrahmenprogramm Großbritannien ein großer Gewinner ist. Also das heißt, sie zahlen eigentlich viel weniger ein, als sie wieder rausbekommen. Von daher schneiden die sich eigentlich da mehr ins Fleisch und haben da weniger Geld, wenn sie das jetzt aus ihren eigenen Töpfen bezahlen müssten, also gerade im Rahmen der Forschung.
Gerstl blickt trotz allem optimistisch in die Zukunft. Für viele Projekte werde man sicher Lösungen finden. Die Expertise britischer Forscher sei stark gefragt, sodass es mit Sicherheit auch Druck aus den Reihen deutscher Forscher geben wird. Probleme könnten aber vor allem bei gemeinsam aufgebauten und genutzten Speziallaboren auftreten, die es an verschiedenen Standorten in Deutschland und in Großbritannien gibt.
Gemeinsam genutzte Infrastrukturen, wo der Zugang innereuropäisch geregelt wird, auch bezahlt wird, Betriebskosten und solche Geschichten bezahlt werden wie irgendwelche Strahlquellen, DESI oder ITER oder wie sie alle heißen. Und da gibt es eben diesen europäischen Zugang zu diesen Quellen, die nicht jedes Institut oder jede Forschungseinrichtung sich einfach mal hinstellen kann. Und auch das ist natürlich davon betroffen.
Und nicht zuletzt seien auch viele deutsche sowie britische Unternehmen an EU-Forschungsprojekten beteiligt. Auch sie könnten Einfluss und Geld verlieren, wenn keine Sonderregelungen gefunden werden, sagt Gerstl. Noch wurden die politischen Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU nicht aufgenommen, der Austritt wurde noch nicht vollzogen. Doch schon jetzt sei die Unsicherheit bei allen Beteiligten in der Wissenschaft spürbar, nicht nur am Helmholtz-Zentrum. Die Austrittsentscheidung stelle alle EU-Forschungskooperationen in Frage, betont die Bundestagsabgeordnete Carola Reimann aus Braunschweig. Alles müsse neu verhandelt werden, auch der Austausch von Nachwuchswissenschaftlern. Betroffen vom Brexit seien 125.000 Studierende aus der gesamten EU, die jedes Jahr über verschiedene Austauschprogramme in das Vereinigte Königreich kommen. Rund 18.000 davon kommen aus Deutschland.
Mein Freund studiert halt in Großbritannien. Es gibt halt viele Freunde von ihm, die jetzt natürlich abwarten müssen. Und ich denke auch, dass es so sein wird, dass nicht mehr so viele Studenten nach Großbritannien gehen werden, um da zu studieren.
Wird das schwieriger, ein Visum zu bekommen dann demnächst?
London ist ja ein sehr beliebtes Ziel unter Studenten.
Also die ich kenne, die wollen jetzt noch schnell ihr Auslandssemester hinter sich bringen, bevor das halt alles verbaut wird durch den Austritt. Also die sind in Eile.
Wie in der gesamten EU wird der Brexit also auch unter Studierenden an der Technischen Universität Braunschweig immer mehr ein Thema. Die Sorgen wachsen auch unter ihnen. Viele nehmen am sogenannten Erasmus-Programm teil. Ein EU-Bildungsprogramm, das Studienaufenthalte und Praktika an über 250 europäischen Partneruniversitäten finanziell und organisatorisch fördert. Großbritannien wird wohl bald nicht mehr dabei sein, befürchten die angehenden Wissenschaftler.
Carmen Wojcik über die Sorgen, die sich Wissenschaftler über die Folgen des Brexits machen. Die Musik, die Sie hören, ist von Noah and the Whale. Die CD heißt Last Night on Earth. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Fremdsprachen. Ob Französisch, Chinesisch oder Kiswahili. Fremdsprachen zu erlernen oder bereits zu beherrschen, hat für viele Menschen einen besonderen Reiz, wie Ella Berghausen und Lynn Bessling herausgefunden haben, als sie sich auf der Straße umgehört haben.
Ich spreche Italienisch, Französisch und Englisch. Um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, muss man ihre Sprache sprechen. Und wenn man in das Land fährt, dann kann man nicht erwarten, dass die unsere Sprache sprechen.
Naja, weil man sich in der globalisierten Welt überhaupt nicht mehr sonst zurechtfinden würde.
Um sich auch mit anderen Nationalitäten austauschen zu können.
Französisch und Spanisch. Wenn du eine von denen sprechen kannst, dann bist du überall dabei.
Ich finde es sehr wichtig, dass man viele Fremdsprachen in der Schule lernt, nicht nur eine.
Sprachen sind ein Teil unseres Wissens und der Möglichkeit, uns mit anderen Sichtweisen auseinanderzusetzen. Aber bis es soweit ist, müssen wir sie tatsächlich erst einmal lernen. Und das ist manchmal nicht einfach. Das gilt im Grunde für alle Sprachen, insbesondere auch für Deutsch, wenn Menschen aus anderen Ländern die Sprache als Fremdsprache kennenlernen. Nicht nur unzählige neue Vokabeln, sondern auch die Formen einer ganz anderen Grammatik können die anfängliche Freude am Lernen dann schnell wieder verschwinden lassen. Das Fachsprachenzentrum der Leibniz-Universität in Hannover hat neue, ganzheitliche Konzepte entwickelt, mit denen Spaß und Erfolg beim Lernen garantiert sind. Zumindest glauben das die Wissenschaftler. Michael Kurt hat sich das angesehen oder vielmehr angehört.
Ich esse gerne Arabisch, Asiatisch oder Junk. Ich höre gerne Klassik, Jazz oder Punk. Ich lese gerne Shakespeare, Twist und Luther. Und am liebsten nur mit dir, geliebte Mutter. Mama.
Du sollst bei mir sein.
Mama.
Lass mich nicht allein.
Lass mich nicht allein, Mama.
Rapmusik am vergangenen Wochenende im Kulturzentrum Faust in Hannover. Das Besondere daran, präsentiert wurde sie von ausländischen Studentinnen und Studenten, die vor über 200 Zuhörern bewiesen, wie gut sie mit Hilfe von Rap im letzten Semester Deutsch gelernt haben. Auch Theaterszenen, Hörspiele und Gedichte wurden bei der Veranstaltung präsentiert, alles Genres, mit deren Hilfe die Teilnehmer der für sie fremden Sprache näher gekommen sind. Mit besonderem Interesse wurden von den Anwesenden die vorgetragenen Gedichte verfolgt.
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein.
Maja aus Slowenien mit der Lorelei von Heinrich Heine. Die Sprachwissenschaftlerin Anke Stöver-Blahak koordiniert am Fachsprachenzentrum den Bereich Deutsch als Fremdsprache. Sie hat untersucht, wie Lernerfolge verbessert und beschleunigt werden können und mit einem Gedichtkurs einen neuen Weg beschritten, die deutsche Sprache zu vermitteln.
Was wirklich besonders ist an diesem Konzept ist, während Sie da sprechen und vortragen, müssen Sie sich Gedanken darüber machen, welches Wort will ich eigentlich betonen? Welches Wort ist eigentlich wichtig? Und die Gruppe sagt dann, das verstehe ich nicht. Warum betonst du dieses Wort oder warum betonst du dieses Wort nicht? In dieser Form bin ich wirklich ganz neue Wege gegangen. Ich habe Teilnehmerinnen in einer Langzeitstudie über einen ganzen Kurs lang beobachtet, durch Lernertagebücher, durch Interviews und durch Filmaufnahmen, die ich dann ausgewertet habe.
Stöver-Blahak hat bei ihren Untersuchungen festgestellt, dass es von Vorteil ist, in einem ersten Schritt beim Spracherwerb deutsche Gedichte auswendig zu lernen, weil die Studierenden sich danach besser auf Aussprache, Gestik und Mimik konzentrieren können und nicht ständig überlegen müssen, ob der Text grammatisch richtig ist. Und dadurch können sie letztendlich mehr als nur korrekte deutsche Sätze schreiben.
Ein Student hat sich um sein R gekümmert. Der kam aus Großbritannien und hatte große Schwierigkeiten, ein R richtig zu sprechen. Das konnte er am Ende, das war ganz leicht nachweisbar. Andere haben gesagt, ich muss mein Selbstbewusstsein verbessern. Ich habe solche Angst, Deutsch zu sprechen und mit dieser Methode habe ich das gelernt.
Das Erlernen von Fremdsprachen geschieht im hannoverschen Fachsprachenzentrum nicht nur über Gedichte. Mit einem Metronom im Hintergrund kann den Teilnehmern beispielsweise auch die Suche nach dem richtigen Rhythmus abgenommen werden, wie in vergleichenden Untersuchungen festgestellt wurde. Und die richtige Aussprache gelingt leichter, wie die Sprachforscher herausfanden.
Fischer spricht, fischt, Fischer, fischt.
Es ist tatsächlich so. 90% der bisher bewilligten EU-Projekte am Helm
wurde. Und die richtige Aussprache gelingt leichter, wie die Sprachforscher herausfanden.
Fischer spricht, fischt, Fischer, fischt. Fischer spricht.
Matthias Perner vergleicht als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachsprachenzentrum die Ergebnisse der unterschiedlichen Methoden. Er ist zu einer bedingt positiven Einschätzung des Metronoms als Hilfsmittel in den neuen Konzepten des Fremdsprachenlernens gekommen.
Das funktioniert, ist aber tatsächlich uncool.
Cool ist seiner Meinung nach hingegen, wenn ein Beat unter das Sprechen gelegt und Bass und Lautstärke ein bisschen mehr aufgedreht werden. Heraus kommt dabei Rap.
Guten Tag, Jingwen, mein Name in China lebe ich. Deutschland ist schön und sauber, pünktlich, manchmal nicht.
In Costa Rica, meine Heimat, sind wir ganz entspannt. Und wenn da viele stehen, stellt Andres sich hinter an. Aber komisch ist bei Deutschen, wie sehr sie sich bemühen, an der Ampelstein zu bleiben. Sie gehen nur bei Grün.
Und tatsächlich, mit Musik geht alles leichter. Das hat auch die Studierende Megan Stewart aus Schottland festgestellt.
Eine Sprache mit Musik lernt oder mit Rhythmus, wenn es einen Rhythmus im Hintergrund gibt, dann konzentriert man nicht so wirklich auf seine Fehler. Und man spielt auch dann gleichzeitig eine Rolle. Also ich bin nicht mehr Megan, sondern irgendwer anders. Und wenn ich einen Fehler mache, dann bin ich nicht Megan. Megan hat das Fehler nicht gemacht, sondern, keine Ahnung, also Susie oder irgendwer anders.
Dies ist gerade für Menschen, die Fremdsprachen erlernen, von Bedeutung, wenn sie dabei nicht unbedingt ihre Schwächen zeigen wollen.
Es gibt Kulturen, wo man einfach keine Fehler machen möchte in der Öffentlichkeit, weil das ein enorm großer Gesichtsverlust ist. Mir fällt es auf, dass es bei asiatischen Teilnehmern häufig so zu sein scheint.
Deutsch ist eine international beliebte Sprache, die, so legen die vergleichenden Studien nahe, mit unorthodoxen Methoden wie Rap, Gedichten, Theater, aber auch durch szenische Lesungen leichter erlernt werden kann. Mit künstlerischen Mitteln gelingt auch Grammatikmuffeln so ein schneller Zugang zu dieser Sprache. Für Angestöfer Blahak vom Fachsprachenzentrum hat eine Teilnehmerin den Erfolg treffend mit einem kurzen Satz beschrieben.
Es hat Spaß gemacht und trotzdem haben wir etwas gelernt.
Das war ein Beitrag von Michael Kurt über neue, ganzheitliche Konzepte, Fremdsprachen zu lernen.
Likes brandy and the way it hits her lips. She's a rock and roll survivor with pendulum hips. She's got deep brown eyes that have seen it all. Working at a nightclub that was called The Avenue, the barman used to call her Little Lisa Looney Tunes. She went down on almost anyone. But from the hard time living till the Chelsea days, from when her hair was sweet blonde till the day it turned gray, she said, L-I-F-E G-O-E-S-O-N. You got more than money and sense, my friend. You got heart and you're going your own way.
Ob im Bus, im Wartezimmer oder im Schwimmbad, die Fremdsprachen, die in unserem Land inzwischen gesprochen werden, machen sich immer öfter bemerkbar. Und manchmal ist es schade, dass man nur so wenige davon versteht. Aber wer hat schon Zeit, jede Fremdsprache zu lernen? Gerade durch Flüchtlinge und Einwanderer gibt es viele ganz unterschiedliche Sprachen in Deutschland, die oft nur wenige Menschen sprechen und verstehen können. Manche Menschen empfinden das als Problem. Tatsächlich ist der Zuwachs an Sprachen in unserem Land aber ein Gewinn, sagt der Wissenschaftler Bernd Meyer. Er hat im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge untersucht, ob und in welchen Berufsfeldern die Herkunftssprachen von Menschen mit Migrationshintergrund nützlich sind. Ein Thema, das den Wissenschaftler nicht losgelassen hat. Auch an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz erforscht er, inwieweit der Zuwachs der Fremdsprachen in unserem Land in seinem Nutzen unterschätzt wird. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Ist das tatsächlich so? Unterschätzen wir die Rolle oder auch den Nutzen der Fremdsprachen in unserem Land inwiefern?
Der Nutzen wird definitiv unterschätzt. Es ist eine kuriose Situation. Auf der einen Seite werden Herkunftssprachen in ganz vielen Berufsfeldern intensiv genutzt. Das heißt, Angestellte, Arbeitnehmer, die Herkunftssprachen sprechen, werden für alle möglichen Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen und auch für die direkte Betreuung von Personen, die nicht so gut Deutsch können, eingesetzt. Und auf der anderen Seite wird diese Fähigkeit aber praktisch nie explizit berücksichtigt, zum Beispiel bei Stellenausschreibungen oder bei Bewerbungsgesprächen.
Aber teilweise sind es ja Sprachen, die hierzulande nur von sehr wenigen Menschen beherrscht werden, wie meinetwegen Mongolisch, Indonesisch, Aramäisch, Kurdisch oder Farsi. Wie können die uns nutzen?
Sprachen wie Kurdisch oder Farsi, die Sie genannt haben, versuchen Sie mal, einen guten Dolmetscher für Kurdisch zu bekommen oder auch für verschiedene kurdische Varietäten. Dann werden Sie sehen, dass das sehr schwierig ist und dass die Leute, die tatsächlich Kurdisch können, im Moment sehr gefragte Mittler sind, die auch hohe Preise am Markt erzielen können. Bei Farsi ist es genauso, weil viele Flüchtlinge aus Afghanistan eine Variante des Farsi sprechen, Dari, und in Deutschland praktisch kaum Personen da sind, die jetzt speziell diese Form des Farsi sprechen. Dann werden also viele Iraner, viele Menschen, die also einen persischen Hintergrund haben, als Dolmetscher gebraucht, als Übersetzer und so weiter.
Das sind oft solche Berufsfelder, wo man helfen kann auch. Also ein helfender Beruf insofern, als dass wir wissen, wir haben viele Einwanderer, viele Flüchtlinge, die eben andere Sprachen sprechen und die muss jemand anders dann irgendwie übersetzen.
Natürlich fallen einem erstmal jetzt unmittelbar die helfenden Berufe ein, die Flüchtlingsbetreuung, Sozialarbeiter und so weiter. Wir haben aber ja auch eine einheimische Migration, eine einheimische Mehrsprachigkeit, die durchaus wirtschaftlich genutzt wird. Es gibt ein paar Studien, die auch im europäischen Rahmen gemacht wurden und die gezeigt haben, dass Firmen zum Beispiel bei ihren Auslandskontakten häufig eben auf Einheimische mit Kenntnissen, mit einem kulturellen und sprachlichen Hintergrund aus diesen Zielländern am liebsten genommen werden und eben nicht externe Dolmetscher oder Übersetzer eingestellt werden, sondern dass man eben sagt, wir haben doch hier den Russlanddeutschen und für unser Geschäft mit russischen Firmen, dann nehmen wir doch diesen zweisprachigen Menschen, der also jetzt in Deutschland ist, der aber eben das Russische auch noch mitbringt. Das ist dann häufig genau die Person, die sozusagen die richtige Wahl ist und die eben auch Kontakte und Kommunikation ermöglicht.
Also es gibt auch einen Bedarf an Menschen, die diese Sprachen beherrschen.
Es gibt einen großen Bedarf, wo diese Personen eben dann für die wirtschaftlichen Kontakte eine ganz große Bedeutung haben.
Gibt es auch einen Nutzen, den für unsere Ohren außergewöhnliche Fremdsprachen haben?
Es gibt die Nischensprachen oder die Sprachen, wo man zunächst mal nicht drauf kommt. Nehmen wir zum Beispiel Portugiesisch. Das ist jetzt in Deutschland keine besonders große Einwanderergruppe, aber es gibt eben solche Beispiele. Zahnprothesenhersteller macht ein Direktmarketing in Portugal und setzt natürlich dann die aus Deutschland stammenden Portugiesen oder Brasilianer ein, um eben portugiesische Kunden per Telefon direkt ansprechen zu können. Ja, ohne Englisch, ohne Dolmetscher, sondern eben einfach Leute, die ich direkt hier vor Ort finden kann und die dann aber eben mit ihren Sprachkenntnissen den portugiesischen Markt bearbeiten können.
Aber im Grunde wird doch in den meisten Berufsfeldern, wenn nicht sowieso Deutsch als Geschäftssprache, Englisch gesprochen. Hat sich das verändert?
Gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen ist das mit dem Englisch nicht so einfach, weil dort die Ressourcen fehlen, um gezielt Sprachausbildung bei den Mitarbeitern zu machen. Kleinere Firmen, was weiß ich, Solaranlagenhersteller oder so oder Speditionen, haben diese Ressourcen nicht unbedingt. Und in Osteuropa zum Beispiel ist Englisch auch nicht unbedingt die Hauptverkehrssprache. Da ist häufig sogar Deutsch als Verkehrssprache verbreiteter oder eben Russisch.
Sie haben aber nicht nur den ökonomischen Nutzen der Fremdsprachen untersucht, es ging auch um den gesellschaftlichen Wert der neuen Fremdsprachen in unserem Land?
Ja, man muss eben sehen, dass diese Mehrsprachigkeit Möglichkeiten der Verständigung schafft, aber natürlich auch Sprachbarrieren. Und eine Gesellschaft, die von Sprachbarrieren durchzogen ist, die bekommt irgendwann ein Problem. Ich gebe mal ein Beispiel. Ein, sagen wir mal, türkischstämmiger Bergmann hat nun irgendwie 40 Jahre lang im Bergbau gearbeitet, hat immer schön in die Krankenkasse eingezahlt, hat aber unter Tage nicht unbedingt die Gelegenheit gehabt, auch noch intensiv Deutschkurse zu belegen und wird nun krank und muss auch intensiver behandelt werden. Dieser Mensch hat ja einen Anspruch auf medizinische Kommunikation. Ja? Der hat einen Anspruch darauf, dass der Arzt mit ihm spricht. Der Arzt rechnet das Gespräch mit dem Patienten auch ab. Aber wie kommt die Verständigung eigentlich zustande, ja, wenn dieser türkische Bergmann gar nicht so gut Deutsch kann? Kann man sagen, das ist sein Problem. Aber er ist eben ein Krankenkassenpatient, so wie alle anderen auch. Also da sehe ich dann schon eine gewisse Gerechtigkeitslücke. Und es geht auch einfach darum, dass die Kommunikation, dass die Institutionen funktionieren.
Unterscheidet sich Deutschland da von anderen Ländern?
Was vielleicht in Deutschland ausgeprägter ist als in manchen anderen Ländern, ist, dass die Verwendung anderer Sprachen als Bedrohung einer deutschen Identität angesehen wird und dass Sprachen eben auch sehr unterschiedlich bewertet werden. Also wenn Sie zum Beispiel das Chinesische nehmen, das gilt dann als exotische Sprache, als wichtige Sprache auf dem internationalen Markt. Es gibt also teilweise Kindergärten, wo schon dann ab und zu mal eine Chinesin vorbeikommt und mit den Kindern zählen übt oder so. Das würde man jetzt mit Russisch zum Beispiel nicht machen oder mit Türkisch, weil das eben dann Sprachen sind, die gelten als Sprachen, die werden irgendwie mit Problemen assoziiert.
Wie können wir den Nutzen, den wir von den Fremdsprachen haben, optimieren? Sollten wir versuchen, sie auch alle zu lernen?
Nein. Was man aber machen könnte, wäre, dass man zum Beispiel im schulischen Fremdsprachenunterricht Herkunftssprachen stärker auch zulässt, Projekte entwickelt, wo zum Beispiel Russisch oder Türkisch als zweite Fremdsprache gezielt angeboten werden, eben auch auf einem hohen Niveau. Das wäre ein konkreter Weg und das wird auch in manchen Bundesländern schon gemacht. Das wäre ein Weg, mit dem man eben Herkunftssprachen gezielt fördert und zwar so, dass es dann eben auch zu einer voll ausgebauten Zwei- oder Mehrsprachigkeit der Jugendlichen kommt.
Das war Bernd Meyer, Sprachwissenschaftler an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.
She looks out her window. And the stars don't feel that far away. She watches the wind blow, blowing all her problems away. But then she'll ask, as she cleans up the glass, is this the line? Is this the line?
Is this the line? Dass Fremdsprachen wichtig in der Wirtschaft sind, ist klar. Genauso wichtig natürlich auch für Menschen, die sich viel mit anderen Ländern und anderen Kulturen beschäftigen. Und dass Sprachwissenschaftler sich in einem besonderen Maße für Fremdsprachen interessieren, versteht sich von selbst. Aber Neurologen? Tatsächlich sind auch für sie die Fremdsprachen seit einigen Jahren von besonderem Interesse. Ein Grund: die Entdeckung des FAS, des Fremdsprachen-Akzent-Syndroms. Eine weltweit sehr seltene und bislang wenig erforschte Erkrankung, die nach einem Schlaganfall oder einem Schädelhirntrauma auftreten kann. Die Betroffenen können von dem einen auf den anderen Moment nur noch mit einem ausländischen Akzent sprechen. Immer wieder wird von Fällen berichtet, in denen Betroffene sogar nicht nur mit einem fremden Akzent, sondern plötzlich auch ganz in einer fremden Sprache sprechen. Ob nun Chinesisch, Französisch oder Schweizerdeutsch. Was hat es mit dieser Krankheit auf sich? Thomas Sambol hat nach Antworten gesucht.
Sabine Kinschuh ist in einem kleinen Dorf in Thüringen zu Hause. Schweizerdeutsch spricht man hier normalerweise nicht. Doch wenn die 60-Jährige redet, sagt sie zum Beispiel Stündli, Köpfli und Bedütung. Viele halten sie deshalb für eine Schweizerin. Dabei ist sie dort noch nie gewesen.
Nein, ich war noch nie in meinem Leben in der Schweiz. Wissen Sie was? Wie viele Stündli ich gegrübelt habe, warum erste Sprache? Wir haben keine Antwort gefunden, mein Arzt und ich.
Das Fremdsprachen-Akzent-Syndrom hat Sabine Kinschuh nicht seit ihrer Kindheit. Es fing vor rund 6 Jahren an, was Wissenschaftlern nach wie vor Rätsel aufgibt. Ziemlich sicher hänge die Sprechstörung aber mit den beiden Schlaganfällen zusammen, die die Thüringerin erlitten hat. Judith Heide ist Sprachtherapeutin an der Uni Potsdam und erklärt.
Es gibt eine Gehirnverletzung, zum Beispiel infolge eines Schlaganfalls oder eines Schädelhirntraumas, und die ist fast immer in der linken Gehirnhälfte. Und man weiß auch, dass es eher kleinere Verletzungen im Gehirn sind, die zu einem Fremdsprachen-Akzent-Syndrom führen. Zum Teil werden auch psychogene Erkrankungen, zum Beispiel Schizophrenie, beschrieben. Die Fälle gehören aber nicht in die klassische Definition des Fremdsprachen-Akzent-Syndroms.
Nach dem ersten Schlaganfall fing Sabine Kinschuh an zu stottern. Nach dem zweiten konnte sie plötzlich nur noch mit dem fremden Akzent sprechen. Die 60-Jährige erinnert sich.
Ich war, als wenn ich in einem falschen Film war. Ich habe die Bettdecke über meinen Kopf gezogen und als ich sie runtergemacht habe, war ich in keinem Traum, sondern das war Realität. So hat es angefangen. Ich habe alles vergessen in Deutsch. Die ganzen Sprachen. Ich wusste nicht mehr, wie was heißt.
Was genau dann im Gehirn des Patienten schiefläuft, weiß man bisher nicht genau, erklärt der Thüringer Sprechwissenschaftler Dr. Hans Jentsch. Er hat auch Sabine Kinschuh behandelt.
Der Befund, wenn man jetzt MRT macht oder ein Computertomogramm, sieht eigentlich aus wie bei anderen Schlaganfallpatienten auch, dass Störungen in diesem Bereich, entweder Durchblutungsstörungen oder Blutungen in diesem Bereich vorgelegen haben oder vorliegen. Also man kann nicht direkt das Fremdsprachen-Akzent-Syndrom einem hirnorganischen Syndrom bis heute nachweisen. Deshalb geht ja die Forschung auch immer weiter.
Zum Beispiel auch an der Uni Potsdam, wo die Wissenschaftler nach genau diesen Unterschieden oder auch Verbindungen zu anderen Sprach- und Sprechstörungen suchen. Und auch die Frage erforschen, ob die Patienten tatsächlich mit dem typischen Akzent einer ganz bestimmten Fremdsprache sprechen oder ob es eine allgemeine Veränderung der Sprechweise gibt und man keinen genauen Akzent bestimmen kann. Denn, so Judith Heide,
man weiß zum Beispiel, dass der kulturelle Hintergrund des Hörers oder auch seine Erfahrung mit Fremdsprachen einen Einfluss auf seine Akzentwahrnehmung haben.
Eindeutiger Fremdsprachenakzent oder nicht, die Ergebnisse sind bislang widersprüchlich, räumt Judith Heide ein. Für Sabine Kinschuh spielt das auch keine große Rolle. Sie muss damit zurechtkommen, dass sie ganz anders spricht als früher, worunter sie leidet. Das ist nämlich nicht nur in ihrem Dorf schwer genug.
Sie haben gedacht, ich habe einen an der Klatsche. Ich musste immer erklären, ich kam mit meinem Leben nicht mehr zurecht. Am Abend bin ich erschöpft in mein Bett gefallen, vor lauter Reden. Und auch die Ärzte, die haben mich nicht richtig für voll genommen. Es ist schwer, immer und immer wieder diese Erklärungen. Und ach, es ist fürchterlich.
Immer wieder wird auch von Schlaganfallpatienten berichtet, die nicht nur in einem fremden Akzent, sondern komplett in eine fremde Sprache wechseln. Zum Beispiel vor kurzem von einem Italiener, der plötzlich Französisch redete. Mit dem Fremdsprachen-Akzent-Syndrom hat das aber nichts zu tun, stellt der Neurologe Rudolf Töpper von der Asklepios-Klinik Hamburg-Harburg klar.
Dieser Italiener hatte auch andere Verhaltensauffälligkeiten. Der zeigte eine Manie. Er hat einen unheimlich gesteigerten Antrieb, hat 1000 verrückte Dinge gemacht als Folge seiner Verhaltensauffälligkeiten. Und so kann es natürlich nach einer Hirnschädigung kommen, dass auch unsere Emotionen sich verändern, dass wir so ein manisches Verhalten zeigen, dass wir plötzlich extrem gut gelaunt sind, dass man sagt, ha, was rede ich jetzt weiter Italienisch? Ich fühle mich wie ein Franzose, ich fange jetzt an, bloß noch Französisch zu reden.
Und das wird der Betroffene vorher irgendwo gelernt haben, ist sich Rudolf Töpper sicher. Dass jemand plötzlich eine fremde Sprache spricht, ohne irgendwelche Vorkenntnisse, sei dagegen unmöglich.
Es gibt so in der esoterischen Literatur solche Dinge, aber da geht es dann immer darum, dass man Reinkarnation, also Wiedergeburt, erklären kann. Ja, also dass plötzlich jemand in einer babylonischen Sprache spricht, weil er früher mal ein babylonischer König gewesen ist. Das ist Hokuspokus in meinen Augen. Also das ist wissenschaftlich überhaupt nicht zu erklären.
Das Fremdsprachen-Akzentsyndrom ist dagegen kein Hokuspokus, sondern wissenschaftlich inzwischen als neurologische Störung eindeutig belegt. Durch ihre Untersuchungen hoffen die Forscher der Uni Potsdam, dass Patienten wie Sabine Kintschuh in Zukunft besser geholfen werden kann. Sprachtherapeutin Judith Heide schränkt allerdings ein.
Je länger die Sprache der Sprechstörung besteht, desto unwahrscheinlich ist es aber, dass sie sich vollständig und vor allen Dingen von alleine zurückbildet. Verbesserungen durch eine sehr gezielte sprachtherapeutische Behandlung sind aber auch noch Jahre später möglich.
Und auch der Logopäde Hans Jentsch macht seiner Patientin keine großen Hoffnungen.
Ich kann nur bei ihr sagen, dass die Heilung unwahrscheinlich ist.
Fest steht, die Wissenschaft befindet sich mit der Erforschung dieser neurologischen Störung am Anfang. Sabine Kintschuh versucht deshalb, das Beste aus ihrer ungewöhnlichen Sprechstörung zu machen. Um lange Erklärungen zu vermeiden, sagt sie jetzt zum Beispiel einfach, dass sie aus der Schweiz kommt. Aber leicht fällt ihr das alles nicht.
Nein, ich weiß hundertprozentig, dass es nicht anders wird. Aber ich bin fasziniert von mir selber jetzt mittlerweile. Ich muss in Anführungsstrichen, ich muss mich damit revanchieren. Ich habe keine andere Wahl.
Das Fremdsprachen-Akzentsyndrom, Thomas Sambol berichtete. Fremdsprachen, um sie ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um Lebensmittelskandale. Oder vielmehr, wie sie sich in Zukunft besser verhindern lassen. Hormone im Fleisch, Glykol im Wein, Mineralölspuren in der Schokolade, Schweine- oder Pferdefleisch in der als Rindersalami verkauften Wurst. Die Liste der Lebensmittelskandale ist lang. Forscher wollen dem jetzt entgegenwirken. Lebensmittelkontrolleure sollen die Tricksereien in der Herstellung schneller und leichter aufspüren können. Dazu entwickeln die Wissenschaftler im Berliner Institut für Risikobewertung neue Tests. Wie sehen die aus? Angelika Gördes-Gießen mit Einzelheiten.
Schafskäse oder Imitate aus billiger Kuhmilch, Pferdefleisch in der Lasagne, Schweinefleisch in der Rindersalami. Wenn der Hersteller die Zutaten nicht deklariert, haben Lebensmittelkontrolleure schlechte Karten. Sie können die Fälschungen nicht erkennen. Erst über eine teure Lebensmittelanalyse im Labor lassen sich die unerlaubten Inhaltsstoffe entdecken, erklärt Albert Grünefeld, Leiter der Lebensmittelüberwachung im Kreis Borken.
Ungefähr 2000 Lebensmittelproben nehmen wir. Das ist deutschlandweit einheitlich 5,5 Proben je 1000 Einwohner und damit müssten wir den ganzen Warenkorb abdecken. Es muss ja auch gezielt nach einem solchen, nach Pferdefleisch dann gesucht werden, was mit 2000 Proben, wie wir zum Beispiel im Kreis Borken, das ist nicht wirklich viel, wenn sich das über den ganzen Warenkorb verteilt.
Verunreinigungen fallen so oft nicht auf. Illegale Beimengungen von Fleisch verunsichern aber nicht nur die Verbraucher, sondern können auch gesundheitliche Risiken darstellen. Einer der Gründe, warum das Bundesinstitut für Risikobewertung jetzt neue Tests entwickelt, mit denen sich Lebensmittelverfälschungen schnell und sicher aufdecken lassen. Im Rahmen der Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteltesten Carsten Faul-Hasseck und sein Team verschiedene Möglichkeiten.
Mit üblichen Verfahren zur Authentizitätsprüfung von Lebensmitteln kann man in der Regel nur das finden, wonach auch gesucht wird. Das heißt, man deckt dann eher bekannte Verfälschungen auf. Und zum Beispiel Pferdefleisch in Rinderfleisch, da muss man natürlich nach Pferdefleisch suchen.
Und das Suchen dauerte bisher sehr lange. Deshalb benötigen Kontrolleure Methoden, die in einer Probe schnell alle Fleischsorten identifizieren können, zum Beispiel Schweine- und Hühnerfleisch in der Rinderwurst. In den neuen Tests, die die Forscher jetzt entwickelt haben, geht das über die DNA der Tiere. Sie reguliert das Aminosäuremuster im Fleisch, das bei jeder Tierart verschieden ist. Darum lässt sich mit einer Untersuchung des jeweiligen Aminosäure- oder Proteinmusters auch erkennen, welche Fleischsorten wirklich enthalten sind. Um die verschiedenen Proteine sicher erkennen zu können, werden in den neuen Tests entsprechende Antikörper eingesetzt. Denn sie reagieren mit den Proteinen und verändern ihre Struktur. Das Ergebnis wird anschließend gemessen. Im Grunde funktionieren die neuen Tests so ähnlich wie zum Beispiel ein Allergentest beim Menschen. Man induziert einen Stoff und schaut, welche Reaktionen der Körper darauf zeigt, erklärt Alfonso Lampen, Leiter der Abteilung Lebensmittelsicherheit.
Also so muss man sich das vorstellen, dass wir ein Filterpapier haben, der mit Antikörper getränkt sind, die dann das Zielprotein im Lebensmittel finden. Also so einfach kann man sich das durchaus vorstellen und deswegen geht das auch schnell.
Vor allem ist es billiger als die bisherigen aufwendigen Labormethoden. Das Prinzip der Teststreifenmethode ist einfach und für alle Fleischsorten anwendbar, sagt Lampen.
Das heißt, wenn wir ein Protein haben, Tropomyosin beispielsweise, die wir als Marker nehmen, dann wird quasi ein Antikörper generiert, der dagegen reagiert. Und dann dieser Antikörper wird auf diesen Strips, auf diesen Streifen festgemacht. Und wenn Sie dann das Lebensmittel, meinetwegen die Pizza, ein wenig auflösen und dann mit den Proteinen zusammengeben, mit einer Pufferlösung, dann werden beispielsweise Pferde- oder auch Rinderproteine erkannt und dann ist da noch ein Farbstoff dabei, dann wird das farbig dargestellt und dann kann man das sogar quantifizieren.
Auch andere Tricks in der Lebensmittelindustrie lassen sich mit den neuen Untersuchungsmethoden schnell entlarven, sagt Carsten Faul-Hasek. Sollten zum Beispiel, um Geld zu sparen, tierische Lebensmittel wie Milch mit billigen Chemikalien versetzt worden sein, können die Kontrolleure auf die gleiche Weise in Windeseile dahinter kommen. Es wäre gut gewesen, hätte es diese Tests schon früher gegeben, erinnert sich der Wissenschaftler.
Melamin ist ja eine Industriechemikalie, enthält ganz viel Stickstoff und Stickstoff ist in Milchprodukten ein Qualitätsparameter. Wenn Sie jetzt da eine Chemikalie reingeben, die viel Stickstoff enthält, wird Ihnen bei der Analyse ein sehr hoher Proteingehalt vorgetäuscht. Und das hat eigentlich die Wissenschaft so ein bisschen wachgerüttelt, dass man eben Verfahren entwickeln muss, um solchen unbekannten Verfälschungen auf die Spur zu kommen.
Schwierig wird das allerdings in Fällen, in denen Tierabfälle verarbeitet und weitergenutzt werden, zum Beispiel als Tiermehl im Futter, so Alfonso Lampen.
Es ist so, dass wir in Europa ein Kannibalismusverbot haben. Das heißt, die Tierart XY, Schwein beispielsweise oder Rind, soll nicht das Protein der eigenen Tierart fressen. Und das muss natürlich überwacht werden. Und aktuell kann man das gar nicht überwachen, weil es keine Methoden gibt, die sicher Proteine nachweisen können.
Denn bei der Futtermittelherstellung werden die DNA und Proteine durch hohe Temperaturen sowie starken Druck verändert und zum Teil zerstört.
Meistens ist nicht das gesamte Protein, sondern nur eine ganz gewisse Sequenz von 10, 20 Aminosäuren, die erkannt werden. Und die müssen wir identifizieren.
Ein Grund, warum die Forscher die neuen Testmethoden um eine weitere Untersuchungsmöglichkeit für solche Fälle erweitert haben. Bei solchen Tests werden die Ergebnisse aber nicht ganz so schnell wie bei der Fleischkontrolle auf der Hand liegen.
Und hier werden wir massenspektroskopische Methoden entwickeln, die auch ganz kleine Fragmente, nämlich Peptide, nachweisen in diesem hochprozessierten Material, sodass man dann verlässlich sagen kann, ja, das ist ein Abfall, aber die hat die Spezies hauptsächlich, also darf es da nicht verfüttert werden und kann möglicherweise für was anderes verwendet werden.
Bevor Lebensmittel im Verkauf landen, sollten sich viele falsche Angaben über den Inhalt enttarnen lassen. Viele auch deutlich schneller als mit bisherigen Methoden. Aber alle Lebensmittelskandale werden auch mit den neuen Tests nicht verhindert werden.
Angelika Gördes-Gießen berichtete über die Entwicklung von neuen Tests für die Kontrolle von Lebensmitteln.
Looking through the photos you find in my drawer. Laughing so hard you're rolling around on the floor.
at all the bad haircuts and smoking cigarettes. Lustless romantic, trying hard to impress. Well, that's just me.
Sauberes Wasser, gute Hygiene und die Erkenntnisse der modernen Medizin haben unsere Lebensbedingungen so verändert, dass wir heute deutlich länger leben als Menschen in früheren Jahrhunderten. Insofern eine positive Entwicklung. Aber auf der anderen Seite beobachten Mediziner auch einen Anstieg von Krankheiten, die es früher so nicht gab. Beispielsweise Allergien oder Autoimmunerkrankungen. Dass das auch an unseren hyperhygienischen Lebensumständen liegen kann, ist seit langem bekannt. Also back to the roots? Sollten wir auf die Errungenschaften moderner Hygienemaßnahmen verzichten? Sicher nicht. Sie sind teilweise ja auch lebenswichtig. Was lässt sich dann tun? Wissenschaftler haben eine neue Möglichkeit gefunden, die vielleicht helfen kann. Daniela Remus mit Einzelheiten.
Schmutzige Kinder, die im Matsch spielen, die auch mal Sand und Blätter essen und viele Infekte mit Gleichaltrigen teilen, tun damit viel für ihre Gesundheit. Auch wenn das auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. Übertriebene Hygiene und Sauberkeit haben eine unerwartete Kehrseite. Sie führen zu Überreaktionen des Immunsystems. Allergien, Autoimmunerkrankungen oder Asthma können die Folge sein, wie seit längerem bekannt ist. Unser Immunsystem braucht die Auseinandersetzung mit Parasiten, mit Bakterien und mit Mikroorganismen, um effektiv zu arbeiten, erklärt die Immunologin Eva Tolosa vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Es gibt einige Parasiten, an die wir uns im Laufe der Evolution gewöhnt haben. Hätten wir das nicht getan, hätten wir nicht überleben können. In den zivilisierten Ländern, so wie Deutschland, gibt es heute aber nur noch sehr wenige dieser Parasiten. Und im Moment ist das der Stand der Forschung, dass wir die Abwesenheit dieser Parasiten als Ursache dafür ansehen, dass es so viel mehr Allergien gibt, mehr Asthma und auch mehr Autoimmunerkrankungen.
Bereits in den 90er Jahren stellten Wissenschaftler erstmals fest, dass es auch durch zu große Reinlichkeit zu heftigen Immunreaktionen kommen kann. Damals entwickelten US-Forscher die Theorie, dass das menschliche Immunsystem nicht nur gelernt hat, bestimmte Umweltbakterien zu tolerieren, sondern dass es sogar auf sie angewiesen ist. Old Friends, also alte Freunde, nennen Forscher diese Umweltbakterien, mit denen sich das menschliche Immunsystem im Laufe der Jahrtausende entwickelt hat.
Und man hat einfach in der Evolution, wir haben es gelernt, mit diesem Wurm zu leben. Aber was ist tatsächlich richtig, ist, dass das können definitiv das Immunsystem beeinflussen.
Natürliche Keime können sich also auch positiv auf unsere Gesundheit auswirken, körperlich und psychisch. Brauchen wir vielleicht Schlamm, Erde und Matsch, in denen diese Keime vorkommen, um rundherum gesund zu sein und zu bleiben?
Es gibt schon seit längerer Zeit Studien, die zeigen, dass es auf dem Land weniger Allergien, weniger Autoimmunerkrankungen, weniger Hautirritationen gibt als in der Stadt. Das ist relativ bekannt und unumstritten. Was allerdings erst seit Kürzerem bekannt ist, ist, dass es auch auf dem Land weniger Depressionserkrankungen gibt als in der Stadt.
Sagt Stefan Reber, Psychosomatiker an der Universität Ulm.
Und nachdem wir ja an diese Hypothese glauben, lag es dann nahe, hypothetisch davon auszugehen, dass es an diesem Old-Friends-Kontakt liegen könnte, der natürlich auf dem Land deutlich häufiger gegeben ist, als es in der Stadt der Fall ist.
Auch wenn sicherlich hinzukommt, dass sich die Lebensbedingungen auf dem Land auch noch in anderen Hinsichten deutlich vom Leben in der Stadt unterscheiden. Das Erleben von Stress ruft im Körper Entzündungsreaktionen hervor. Und die können entweder durch das Immunsystem eingefangen werden oder eben auch nicht. Gelingt es nicht, wird der Stress chronisch und damit auch die Entzündungen. Und diese können dann zu Angststörungen, Depressionen oder posttraumatischen Belastungsstörungen führen. Deshalb wollte Stefan Reber gemeinsam mit Forschern aus England und den USA herausfinden, ob die Gabe von Umweltbakterien das Verhalten unter Stress verändert. Deshalb haben die Forscher Mäuse mit Schlammbakterien geimpft und danach in eine Stresssituation versetzt. Die geimpfte Maus wurde zu einer älteren, dominanten Maus gesetzt, die den Käfig als ihr Territorium betrachtete.
Man weiß es also sowohl aus tierexperimentellen Studien als auch aus dem Humanbereich, dass eine aktive Stressbewältigungssituation eigentlich die gesündere Art und Weise ist, mit Stress umzugehen. Und auch das sehen wir in unseren Mycobacterium behandelten Tieren. Also sie ergeben sich nicht einfach in diese Unterwürfigkeit diesem Resident gegenüber, sondern sie wehren sich auch mal, sie weichen aktiv aus, sie fliehen und zeigen eben fast die Hälfte dieser unterwürfigen Gesten im Vergleich zu nicht immunisierten Mäusen, die diesem Stressparadigma ausgesetzt sind.
Die mit Schlamm geimpften Mäuse bewältigten ihren Stress aktiv. Sie wirkten robuster, waren mutiger und deutlich weniger ängstlich als die nicht geimpften Mäuse und sie entwickelten auch keine körperlichen Entzündungen. Für die Forscher der sichere Hinweis darauf, dass die Abwesenheit der als Old Friends benannten Umweltbakterien auch Auswirkungen auf die psychische und emotionale Gesundheit hat.
Und wenn wir jetzt durch die Verabreichung dieser Old Friends, die eben auf dem Land zahlreich vorhanden sind, eine sogenannte Immunregulation induzieren, dann ist es unsere Hypothese oder war es unsere Hypothese, wir konnten das ja auch beweisen, dass dann Stress eben nicht mehr zu dieser starken Entzündungsreaktion führt und somit eben nicht mehr zu diesen entzündlichen Erkrankungen.
Sollten wir uns also in Zukunft alle mit Schlamm impfen lassen? Zumindest wollen die Wissenschaftler jetzt in einer Folgestudie untersuchen, ob die Impfung auch beim Menschen wirkt und wenn, wie. Teilnehmer für diese Studie werden zurzeit gesucht.
Die Schlammimpfung. Das war ein Beitrag von Daniela Remus.
Notizen aus der Wissenschaft.
Die Angst der Deutschen vor Terrorismus ist so groß wie noch nie in den vergangenen 25 Jahren. Mittlerweile befürchten fast 3/4 der Bundesbürger, Opfer von Terroranschlägen zu werden, wie aus der diesjährigen Befragung Die Ängste der Deutschen hervorgeht, die Anfang der Woche in Berlin vorgestellt wurde. Stark zugenommen haben auch die Ängste vor politischem Extremismus und Spannungen durch den Zuzug von Ausländern. Die Ängste in Deutschland hätten sich verschoben, so die Wissenschaftler, die die Befragung durchgeführt haben. Die in früheren Umfragen bestimmenden Sorgen um Geld, Gesundheit und Umwelt würden in diesem Jahr von schwerwiegenden Gefährdungen wie Terror, Extremismus oder der EU-Schuldenkrise überlagert. Ein Vulkankessel auf Island bricht alle Rekorde. Schon allein der Ausbruch des isländischen Vulkans Bárðarbunga war der stärkste seit mehr als 240 Jahren in ganz Europa. Das Loch, das er hinterließ, die sogenannte Caldera, ist bis heute der größte Caldera-Einbruch, der je beobachtet wurde. Und Forscherinnen und Forscher haben die Eruption so genau untersucht wie keinen anderen Ausbruch zuvor. Mit dabei waren mehrere Wissenschaftler des deutschen Geoforschungszentrums GFZ, die in der Fachzeitschrift Science jetzt ihre Ergebnisse über das extreme und einzigartige Ausbruchsverhalten dieses Vulkans vorstellen. Kennen Sie Emiliana Huxley? Nein, das sollten Sie aber. Sie ist eines der wenigen Lebewesen, die sich erfolgreich der Ozeanversauerung anpassen können. Emiliana ist eine einzellige Kalkalge der Weltmeere. Dass sie dazu in der Lage ist, sich den negativen Folgen des Klimawandels anzupassen, hat sie bei den Wissenschaftlern zu einem Star unter den Algen gemacht. Aber leider wurde jetzt ihre beeindruckende Fähigkeit durch ein neues Experiment wieder relativiert. So groß wie bisher gedacht, scheint ihr Anpassungspotenzial gar nicht zu sein. So konnte sich die Wachstumsrate unter erhöhten Kohlendioxidkonzentrationen auch nach 4 Jahren nicht weiter nennenswert verbessern. Die Bildung war sogar geringer als bei heutigen Zellen von Emiliana Huxley. Direkt am Meer wohnen, hört sich für viele nach einem Traum an. Seeluft. Tatsächlich aber trüben neue Ergebnisse aus der Wissenschaft diese schöne Vorstellung. Die Schiffsabgase belasten die Gesundheit der Küstenbewohner. Sie haben einen Einfluss auf Zellen in der Lunge, wie Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums in München und der Universität in Rostock gemeinsam mit Kollegen der Universität Luxemburg und anderen Forschern herausfinden konnten. Die Partikelemissionen aus Schweröl und Destillatkraftstoff, also Diesel, würden Entzündungsprozesse auslösen, die Einfluss auf die Entstehung von Lungenerkrankungen haben können, so die Wissenschaftler.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Roboter, die Staubsaugen, Fenster putzen oder Rasenmähen gibt es schon. Könnte es dann nicht auch einen Roboter geben, der selbstständig Unkraut jätet? Wohl der Traum eines manchen Landwirts. Den wollen Wissenschaftler der Fachhochschule Westküste in Heide erfüllen. Sie sind dabei, einen Jäteroboter zu entwickeln. Bonnie Robb heißt der Prototyp des neuen Hilfsarbeiters in der Landwirtschaft. Hauke Bülow hat ihn sich angeschaut.
Ein weites Feld mitten in Dithmarschen in Schleswig-Holstein in Friedrichsgabe-Kook. Dort ist ein Biounternehmen, das unter anderem Möhren anbaut und das auf einer riesigen Fläche von etwa 165 Hektar. Paul-Heinrich Dörscher von dem Biounternehmen, der ist gerade unterwegs auf dem Feld und guckt sich an, was auf den Möhrendämmen im Moment so wächst.
Wir haben hier relativ viele Möhren, die hier stehen, aber auch Unkraut und das muss jetzt bekämpft werden.
Und das machen normalerweise ganz viele fleißige Helfer?
Wir haben ca. 70 Aushilfskräfte, die jetzt für 2 Monate nur die Möhren jäten.
Und da wollen Sie jetzt ran. Welche Idee haben Sie?
Die Idee ist durch meinen Mitgesellschafter entstanden in Verbindung mit der FH Heide, dass man das Unkraut mechanisch durch einen Roboter bekämpfen kann. Jetzt haben wir die Hoffnung, dass dieses Gerät, der Bonnirob, dann das Unkraut zwischen den Möhren rausjätet.
Und dieser Bonnirob, der Unkraut-Jäte-Roboter, der steht hier auch schon mit auf dem Feld. Er ist etwa so groß wie ein Kleinwagen, ist kastenförmig, grau angepinselt und steht auf Mini-Treckerreifen, Offroad-Reifen, damit er auch ordentlich durchs Feld kommt. Stefan Hussmann, der Projektleiter der hochgenauen Unkrauterkennung an der Fachhochschule Westküste, der ist sozusagen der Vater dieses Ganzen. Das Gerät ist funktionstüchtig, kann fahren. Wie genau funktioniert das jetzt?
Das Gerät fährt mit Elektromotoren übers Feld, hat vorne einen Laserscanner, der diese Möhrendämme abscannt und kann sich dann entlang der Möhrendämme entlang fahren und auch am Ende vom Feld drehen. Das ist aber nicht unser Verdienst, sondern so haben wir diese Plattform, nennen wir die immer, Bonnirob, angeschafft. Und was wir jetzt machen, was jetzt besonders dann Herr Knoll auch macht, ist jetzt das Innenleben. Wir nennen das den App-Schacht. Ja, so ähnlich wie Sie die Apps von Ihrem Smartphone kennen. Den können wir jetzt mit Leben füllen. Und da geht es jetzt um die Pflanzen- und Möhrenerkennung und nachher natürlich auch um die Vernichtung.
Florian Knoll, vielleicht können Sie mir einmal zeigen, wo genau Ihr App-Schacht ist und was der kann.
Ja, klar, können wir machen.
Das heißt, wir gehen jetzt einmal rüber über die einzelnen Möhrendämme. Ist etwas weich, der Boden. Und jetzt stehen wir vor einem Bildschirm.
Ja, auf dem Bildschirm können wir erstmal überprüfen, wie unsere Messwerte aussehen zu aktuellen Zeiten. Wir haben verschiedene Rechner drin, das sind Industrierechner, damit wir halt auch im Staub und Regen fahren können. Verschiedene Sensoren, vor allem visuelle Sensoren für RGB-Kameras, Infrarotkameras haben wir, 3D-Kameras haben wir. Das überprüfen wir jetzt gerade erstmal, womit wir überhaupt die Klassifikation ganz genau machen können. Also welcher Sensor ist eigentlich am besten dafür geeignet. Und damit füttern wir dann anschließend ein neuronales Netz, also quasi der mathematische Nachbau von einem Computer, von einem Gehirn. Und der soll die Klassifikation für uns machen. Also ausspucken, was vernichtet werden soll und was stehen bleiben darf.
Was ist so das größte Problem, mit dem Sie zu kämpfen haben bei der Entwicklung?
Das ist die Klassifikation selber. Also dem Computer beizubringen, was überhaupt eine Pflanze ist. Das musste man mir auch erstmal selber beibringen. Ich stand auch davor, der Bauer musste erstmal ankommen und mir erklären, was eine Wurzelpflanze ist. Meine Wurzeln kommen aus dem Supermarkt und nicht vom Feld. Das dem Computer jetzt beizubringen, das ist dann halt das große Stück Arbeit.
Gesteuert wird das Gerät über eine gelbe Fernbedienung, die Sie gerade umgeschnallt haben?
Ja, das ist eine sogenannte Kransteuerung, die ist sicherheitsbedingt da. Der Roboter selber kann auch komplett selber fahren. Der hat vorne die Sensoren dran, erkennt selber die Welle und so weiter. Wenn zu viele Leute hier rumlaufen oder sowas, dann nehme ich die Kransteuerung und fahre ihn halt mit per Hand. Oder wenn das Wetter halt extrem schlecht ist, dann mache ich das auch lieber mit der Hand. Das ist halt noch ein Prototyp und er soll nicht einfach mal irgendwie abhauen und graben lassen oder sowas.
Dann lassen Sie uns einmal unter den Roboter gucken sozusagen. Dort haben wir ein Alugestänge und daran hängen verschiedene Kameras und Lampen. Und die zeigen in Richtung Boden.
Ja, wir haben eine Lichtabschattung gebaut. Das heißt, dass wir das Sonnenlicht quasi komplett weglassen, damit wir immer die gleichen Lichtbedingungen haben. Also die Umgebungsbedingungen sind immer konstant. Egal, ob es gerade regnet oder ob es draußen kalt ist, nass ist. Wir wollen immer die gleichen Ergebnisse haben, also immer die gleichen Bilder haben. Deswegen haben wir jetzt eine Beleuchtung gebaut, die ein sehr helles weißes Licht macht. Das ist ungefähr so hell wie eine OP-Beleuchtung. Wir haben verschiedene Kameramodelle, die gucken den Wald einfach von oben an, womit wir dann die Pflanzen quasi aufnehmen in Echtzeit. Und ja, das wird dann analysiert vom Klassifikator.
Und der nächste Schritt wäre dann eben, dass das Unkraut auch vernichtet wird.
Wir versuchen das Ganze möglichst nicht mit komplizierter Mechanik aufzubauen, weil wenn wir 5000 Kilometer abarbeiten müssen, dann bleibt von der Mechanik nachher nicht viel über. Also gehen wir dann eher im Bereich Hitze, Strom, Wasserstrahl, irgendwie sowas. Dann müssen wir dann mal gucken, wie wir die Pflanzen direkt vernichten können, ohne die Möhrchen, die daneben stehen, halt nicht zu vernichten. Bis das denn wirklich so industriereif ist, dass man da jetzt großflächig ansetzen kann oder so, das wird noch ein paar Jahre dauern.
Der Spitzname des Roboters ist?
Wir nennen ihn Clyde, vom Bonnie on Clyde.
Spekulieren Sie denn darauf, dass Sie demnächst auch zu Hause im heimischen Garten ein Clyde fahren haben?
Also jeden macht natürlich irgendwie keinen Spaß, mir zumindest nicht. Wir versuchen natürlich das Beste.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Hauke Bülow. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Noah and the Whale. Die CD der ehemaligen Indie-Folk-Rock-Band aus London heißt Last Night on Earth. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.